Mareike Gurm, draußen ist das typische Hamburger Shitwetter. Wo wären Sie jetzt lieber?
Oh, am allerliebsten im Pazifik, irgendwo auf einer kleinen Insel.
Wie sähe es da jetzt aus?
Palmen, Sandstrand, türkisfarbenes Wasser und ganz viel Sonne.
Sie sind jetzt im Herbst wiedergekommen, Sie waren auf Weltumsegelung. Welche Route haben Sie da genommen?
Oh, das ist eine etwas längere Geschichte. Natürlich geht es erstmal über den Atlantik, das ist unser erster großer Ozean. Dann durch den Panama-Kanal, eine ziemlich spannende Geschichte auch für mich. Dann quer durch den Pazifik, tatsächlich bis Neuseeland und später bis Australien. 2015 dann über den Indischen Ozean bis nach Afrika und in 2016 von dort über Brasilien und die Karibik wieder zurück nach Europa.
Wie lange haben Sie für die ganze Tour gebraucht?
4,5 Jahre war ich unterwegs.
Und unter all diesen Zielen war der Pazifik tatsächlich das Schönste?
Ja, mein Hauptziel sogar. Also deswegen habe ich die ganze Reise überhaupt angefangen, weil ich dort ein bisschen mehr Zeit verbringen wollte auf den Inseln, die man sonst gar nicht zu sehen bekommt. Also es gibt die Möglichkeit auch zu chartern, ein Schiff auszuleihen, in Tahiti allerdings nur. Und wenn man ja 2-3 Wochen Chartertour macht, dann kommt man nicht weit. Und ich wollte ganz unbedingt einmal die Marquesas sehen, die Tuamotus, diese kleinen Inseln, die doch wirklich richtig, richtig weit weg liegen.
Aber wenn ich mir das jetzt so vorstelle, also Sie starten in Hamburg und so durch den Ärmelkanal, französische Küste, das ist doch eigentlich auch schon ganz schön. Also warum mussten Sie jetzt unbedingt noch weiter?
Ich bin tatsächlich von Lanzarote aus gestartet, da lag das Schiff schon. Bin dann erstmal im Mittelmeer unterwegs gewesen, das habe ich eben unterschlagen. Einfach auch, um das Schiff kennenzulernen, weil man den Sommer nicht in der Karibik verbringen kann. Klar, der Pazifik war mein Ziel bei dieser ganzen Reise.
Warum kann man den Sommer nicht in der Karibik verbringen?
Hurricane Season, gar nicht gut. Da stürmt es und wütet es, so dass man ganz, ganz weit weg sein sollte.
Und wenn Sie jetzt so zurückdenken, Sie hatten eine Vorstellung vom Pazifik, blau, viel blau. Wie hatten Sie sich den Pazifik vorgestellt und wie war es dann, als Sie ihn das erste Mal gesehen haben? Ein anderes Blau?
2000 oder 99 sogar war ich halt kurz tatsächlich zu einem Charterturn da. Und daraus ist die Idee auch entstanden, dass ich mehr Zeit dort verbringe und meine Idee eigentlich mehr bestätigt, ausgeführt und weiter auch ausgeweitet sozusagen. Und ich habe sehr viel mehr Inseln gesehen. Es ist und bleibt mein Lieblingsozean. Ganz, ganz wunderschön.
Aber irgendwann hätte ich die Vorstellung, fangen alle Inseln doch an, gleich auszusehen.
Gar nicht. Nein, nein, überhaupt nicht. Das ist alles unterschiedlich. Wenn man mal anfängt, beispielsweise Marquesas, das sind die ersten Inseln der Südsee, die man anläuft, wenn man von den Galapagos-Inseln kommt. Ganz bergig, ganz, ganz hoch, mit vielen Wasserfällen, unheimlich grün, ganz freundliche Menschen sowieso, aber weniger Strände, weniger weiße Strände auch, richtig grün, Urwald, Regenwald und ja, auch zerklüftet. Ein ganz anderes Bild als die nächsten Inseln, die Tuamotus, reine Atolle. Also komplett nur Korallenringe, sozusagen Korallensand, weißer Sand, nichts anderes. Keine Berge, kein Grün, ein paar Palmen, logisch, aber sonst nicht viel. Wunderschöne Unterwasserwelt, ganz klar. Pässe auch, also Einfahrten zu diesen Ankerplätzen. Und dann wiederum die nächsten Inseln, die Society Islands oder Gesellschaftsinseln, Französisch-Polynesiens. Das ist eine Mischung aus beiden. Also haben wir dieses zerklüftete Innen und den wunderschönen weißen Ring außen. Wunderbar.
Tauchen Sie eigentlich auch?
Seit Galapagos. Also vor gut 4 Jahren habe ich das gelernt, also auf der Reise gelernt. Und hat sich unbedingt gelohnt. Ja, ganz tolle Erlebnisse.
Und wie kann ich mir das dann vorstellen? Also Sie halten jetzt auf eine Insel zu, deren Namen Sie kennen, wo Sie jetzt lokalisieren konnten, was an Natur da auf Sie wartet. Was kommt zuerst? Hüpfen Sie an Land und lassen den Sand durch Ihre Füße rieseln oder muss erst das Schiff aufwendig festgemacht werden? Also wie sieht dann so ein Ablauf aus?
Ja, ganz klar, die Ansteuerung, die Möglichkeiten navigatorisch erstmal auszuloten, das steht immer an erster Stelle. Das Schiff sicher irgendwo hinzubringen und festzumachen und auch sich dann sicher zu sein, dass das Schiff dort fest bleibt, wenn ich an Land gehe, steht immer an erster Stelle. Aber klar, gleichzeitig, wenn man in so eine Bucht reinfährt, das ist erstmal wow und oh und ah und alles neu und frisch und toll. Und häufig liegen dann vielleicht schon 1-2 Freunde da, die sagen, Mensch, schön, dass ihr auch endlich da seid. Das sind tolle Situationen. Und dann geht es darum, gut zu ankern. Nicht immer leicht. Gerade in der Südsee haben wir auch viel sehr, sehr tiefe Buchten, also große Wassertiefen, wo man sehr viel Ankerkette stecken muss. Nicht immer ganz einfach. Und erst wenn ich dann wirklich zufrieden bin und das Schiff sicher ist, kann ich auch an Land gehen.
Viel Ankerkette stecken, große Tiefen, große Schwierigkeiten, sagen Sie. Wie muss ich mir das vorstellen als Laie? Wie geht das vonstatten?
Naja, also am schönsten wäre ein Ankerplatz mit 3 bis 5 Meter Wassertiefe, Türkisfarben, so dass man alles sieht, keine Korallenköpfe, irgendwas, sondern reiner Sand. geschützt hinter einer Insel, das ist das Perfekte. Aber die Realität hat manchmal bis zu 30 Meter Wassertiefe. Und das bedeutet, dass wir nicht nur Kette, sondern zusätzlich auch noch Leine runterlassen müssen, denn wir rechnen fünffache Wassertiefe. Und so viel Kette habe ich natürlich gar nicht dabei. Ich hatte 80 Meter Kette, das ist schon eine ganze Menge. Aber das reicht nicht bei 30 Meter Wassertiefe, kann man sich vorstellen. Und dann ist es schon ein bisschen aufwendigerer Prozess, bis das alles sitzt. Und ja, der ganze Kreis, den man abdeckt, ist dann größer. Man muss aufpassen, dass man nicht in irgendeine Richtung schwollen kann, in der man dann kollidiert mit anderen Yachten oder dem Land oder irgendwelchen Dingen, die gefährlich in der Gegend rumliegen.
Sind Sie Perfektionistin?
Nein, aber es geht mir vielleicht ein bisschen. Aber es geht mir natürlich um die Sicherheit des Schiffes. Das ist meine Lebensgrundlage. Wenn ich irgendwo auf einer mini kleinen Insel mitten im Pazifik Schiffbruch erleide oder mein Schiff auch nur irgendeinen Schaden hat, sodass ich nicht weiterfahren kann, ja, dann bin ich verloren. Dann kann ich nicht irgendwo hin. Ich kann es dort auch nicht wirklich reparieren. Keine Chancen, keine Werften, keine Hilfe. Also bin ich ganz stark darum bemüht, dass mein Schiff in Ordnung bleibt.
Und hatten Sie auch mal den Impuls, irgendwann zu sagen, ach, fahr doch einfach alleine weiter, jetzt ist es so schön, jetzt bleibe ich genau hier?
Ja, unbedingt, ganz häufig. Aber das ging natürlich nicht, weil im nächsten Hafen oder in der nächsten Bucht, der nächsten Insel ja schon auch wieder die nächsten Mitsegler gewartet haben, die von Deutschland oder Österreich, der Schweiz angeflogen kamen und jetzt auf ihren schönen Urlaub warteten.
Stichwort Mitsegler. Sie haben Ihre Reise so gestaltet und auch finanziert, dass Sie halt von verschiedenen Stationen immer wieder Menschen mitgenommen haben. 140, glaube ich, insgesamt. Ist so ein bisschen nicht die Idee und der Zauber einer Weltumsegelung, nämlich dass man völlig frei ist, dadurch so ein bisschen ad absurdum geführt, wenn man an bestimmten Orten manchmal Menschen einsammeln muss?
Na klar, das war der Preis, den ich bezahlen musste. Waren auch ganz viele tolle Mitsegler dabei und großartige Begegnungen. Aber die Freiheit, sich auszusuchen, wann man weiterfährt oder wie lange man wo bleibt, die ist dabei natürlich verloren gegangen. Das ging nicht anders und das habe ich dafür eingetauscht für ein gutes Schiff, für ein sicheres Schiff. Und es hat viel Spaß gemacht, war sehr anstrengend natürlich. Und gleichzeitig ist logischerweise auch der Wunsch entstanden, das vielleicht nochmal zu machen und dann mit ein bisschen mehr Freiheit.
Also habe ich das richtig verstanden, dass Sie teilweise so, ich sag mal, im türkisblauen Wasser schön hin und her geschaukelt sind und dann tatsächlich los mussten, weil Sie Termindruck hatten?
Na klar, ja, logisch. Also der nächste Flughafen war dann schon das Ziel und manchmal musste man da eben auch gegen schlechtes Wetter mal anbolzen. Nützt ja nichts. Aber gleichzeitig habe ich den Turnplan ja aufgestellt. Das heißt, ich habe auch versucht, die Zeiten so zu legen, dass es machbar ist und habe das auch immer geschafft, glücklicherweise.
Wir sprachen gerade über Sonne und wunderbare weiße Strände. Jetzt sagen Sie schlechtes Wetter und gegen Anbolzen. Wie sieht das dann aus?
Naja, relativ selten glücklicherweise, weil man auf der Barfußroute, die ich genommen habe, eigentlich immer mit dem Wind segelt. Aber es kommt schon auch mal vor, dass der Wind nicht genau das tut, was man von ihm erwartet oder dass man doch mal eine Insel umrundet und dann auch gegen den Wind zurück muss. Beispielsweise in den Tuamotus war es einmal so, da habe ich einen Turn innerhalb der Tuamotu-Gruppe gelegt. So, das heißt, ich fahre erstmal nach Westen und muss dann zum Flughafen nach Osten wieder zurück und dann gegen den Wind. Ja, nicht schön, macht keinen Spaß. Und ein Katamaran ist auch nicht so richtig großartig geeignet, um gegen den Wind zu segeln. Aber hier hatten wir einfach auch viel Wind, fast schon Sturm. Und dann muss man sich mühselig vorwärts kämpfen, damit es noch reicht zum Flughafen.
Aber Sie sind auch motorisiert zur Not.
Ja, ganz klar. Das muss auch sein. Das Schiff war jetzt nicht übermotorisiert, wie man es auch nennt, sondern relativ mittelmäßig bis einfach ausgestattet, was die PS-Zahlen betrifft, sodass man dann nur mühsam vorwärts kam. Aber es funktioniert schon.
Und so Versorgung, ich sage jetzt mal Benzin, Trinkwasser, hat das während der ganzen Reise so geklappt, wie Sie sich das vorgestellt haben?
Ja, immer, fast immer. Es gab einen Watermaker an Bord, eine ganz große Errungenschaft der Menschheit, würde ich sagen. Nicht nur für Länder, in denen es wenig Wasser gibt, sondern auch für Schiffe, auf denen es wenig Wasser gibt. Der hat 100 Liter die Stunde produziert. Natürlich musste ich dafür den Motor laufen lassen, viel Krach machen, Diesel verbrauchen. Habe ich nicht gern gemacht, aber grundsätzlich ist die Versorgung damit gesichert. Aber gleichzeitig natürlich auch etwas, was kaputt gehen kann, was Pflegebedarf, was Austausch und Wartung nach sich zieht. Man hat nie alles, was man so sich wünscht, aber gibt mittlerweile schon ganz schön gute Möglichkeiten. Und Diesel, ja, so viel braucht man ja nun wirklich nicht. Es ist ja schlicht ein Segelboot und wenn man es sich ein bisschen einteilt, dann kriegt man auch mal auf so einer kleinen polynesischen Insel irgendwo noch mal ein bisschen was nachgetankt.
Wie funktioniert so ein Watermaker?
Das ist ein Osmosesystem, also eine Druckpumpe im Endeffekt und eine Membrane, relativ groß und relativ schwer das Ganze. Braucht dadurch natürlich auch viel Power und viel Strom und produziert aus Salzwasser dann reines Trink- und Süßwasser. Wunderbar.
Heute zu Gast bei NDR Info der Talk, Mareike Gur, Weltumseglerin. Frau Gur, wenn Sie so, ich sag mal, von Insel zu Insel gesegelt sind und vorher Ihre Route mit Bedacht geplant haben, Sie hatten sowohl Papierkarten, unterstelle ich, als auch inzwischen moderne satellitengestützte Navigation. Wie oft war das, was Sie tatsächlich real vorgefunden haben, anders als das, was Sie laut Karte erwartet hatten?
Sehr, sehr unterschiedlich, wo ich mich gerade befunden habe. Beispiel Französisch-Polynesien ist natürlich französisch auch unterlegt und dementsprechend im Verhältnis ganz gut, was man jetzt nicht erwartet am Ende der Welt. Nächste Insel, Cook Islands oder auch Fidschi, Katastrophe. Da gibt es Kartenmaterial von James Cook von vor zigtausend Jahren und nichts Neues, weil einfach kein eigenes hydrographisches Institut, keine Behörde, die sich darum kümmert, existiert. Und dann muss man manchmal schon auf andere Segler zurückgreifen, die einem helfen mit Wegpunkten oder man kopiert handgemalte Karten. In einigen Teilen habe ich sogar mit Google Earth navigiert. Aber das Allerwichtigste ist, dass man guckt. Man muss gutes Wetter haben. Man traut sich manchmal dann eben nicht weiter, wenn es regnet oder wenn die Sicht schlecht ist. Das Allerwichtigste ist, dass man sieht, was vor einem liegt. Und wenn es dunkel wird, wird es gefährlich.
Was sind Wegpunkte?
Wegpunkte sind einfach Koordinaten, die einem die Möglichkeit geben, bestimmte Punkte richtig zu finden, auch auf dem Wasser. Das ist dann wieder satellitengestützt natürlich. Wir haben ein GPS-System an Bord, was uns klar sagt, hier ist jetzt dieser Punkt, den du meinst. Und somit auch um Hindernisse herumführen kann, die gegebenenfalls im Weg oder Riffeinfahrten finden oder solche Geschichten.
Stichwort Ausrüstung und Navigation. Wir sprachen schon darüber, dass Sie die Möglichkeit haben, eben via Satellit Hinweise darauf zu bekommen, wo sich Ihr Schiff gerade befindet. Wie waren Sie ausgerüstet für den Fall, dass Sie diese Satellitenunterstützung nicht mehr gehabt hätten?
Ich habe Papierkarten an Bord, na ganz klar. Ja, ich habe auch einen Sextanten an Bord. Allerdings ist die Genauigkeit, die ich damit erreicht hätte, verschwindend gering. Und insofern habe ich nicht nur ein satellitengestütztes System, sondern mehrere an Bord gehabt. Insgesamt wahrscheinlich ungefähr 4 oder 5, weil theoretisch ja sogar jedes Telefon mittlerweile navigieren kann. Aber ich habe immer auch eine Backup-Lösung. Ich habe 2 Plotter, also Systeme an Bord gehabt, die zum Schiff gehörten. Und dann hätte entweder eine Riesenwelle alles zerstören müssen, dann hätte ich schlecht ausgesehen. Oder aber das Satellitensystem, wenn das irgendwann mal abgeschaltet wird, dann sehen wir alle alt aus.
Was ist ein Plotter?
Ein Plotter ist wie so ein Autonavi im Endeffekt, nur fürs Schiff, ein bisschen größer, wenn man mehr Kartenausschnitt braucht, aber es ist ein Navigationssystem.
Erinnern Sie sich noch an eine konkrete Situation, wo Sie laut Karte erwartet hatten, oh, jetzt komme ich da zwischen diesen beiden Korallenriffen wunderbar durch und dann komme ich in eine plüschige Bucht und alles ist wunderbar und die Wirklichkeit sah möglicherweise etwas anders aus?
Ja, ständig, häufig und dementsprechend steht dann auch einer am Bug und guckt, sagt an. Meistens standen die Wassertiefen in keinem Verhältnis zu dem, was in der Karte stand. Beispielsweise Fidschi war wirklich krass. Und dann muss man sich vorwärts tasten, ganz vorsichtig und langsam. Häufig waren auch Korallen gar nicht da, wo sie irgendwie zu sein hatten. Man sieht sie dann aber und fährt dann dort rum, wo man in real was sieht. Und auf der elektronischen Seekarte fährt man dann mitten drüber zum Beispiel. Oder in Indonesien mal eben ganz locker eine halbe Meile einfach nach Osten versetzt. Das heißt, das Schiff stand an Land, während ich schön in Ruhe ankerte in der Bucht. Aber das sind ja alles Erfahrungswerte. Und wenn man sich das ein bisschen mit Menschenverstand und vor allen Dingen mit dem Auge anguckt, dann funktioniert das schon.
Worauf Sie gerade anspielen, ist das Team Vestas, das irgendwo vor der afrikanischen Küste aufgrund von falsch eingestellten Karten, glaube ich, auf einem Riff gelandet ist. Was war da genau passiert?
Ja, das war im Indischen Ozean, nordöstlich von Madagaskar. Da gibt es ein Riff, was erst in einer starken Zoom-Zone, also wirklich, wenn man weit reingezoomt hat, ersichtlich ist. Ich habe mir das auch häufiger natürlich angeguckt. Jeder wahrscheinlich, der navigiert, hat sich diesen Abschnitt angeguckt. Und wenn man dann nicht auf der Karte ganz klar markiert und sagt, hier, hallo, Vorsicht, also auf der Papierkarte, dann kann das schon mal passieren. Und das war uns allen wieder eine große, große Lehre. Sicherlich auch den Kartenherstellern vielleicht, da noch mal ein bisschen mehr drauf zu achten. Aber ein ganz tragischer Fehler, ja. Glücklicherweise ist keiner zu Schaden gekommen, außer das Schiff.
Aber eine große Lehre und auch nochmal eine Bestätigung der Theorie, dass man auch auf Papierkarten immer noch gerne mal gucken kann, weil offenbar bis heute ja da solche Gegebenheiten genauer verzeichnet sind.
Ja und nein, Papierkarten sind natürlich dann häufig in einem sehr großen Maßstab und auch nicht immer. Es ist nur das, was überhaupt jemals erfasst wurde, ist auch nur auf einer Papierkarte. Und häufig sind die elektronischen Karten dann, greifen die zurück auf die Papierkarten. Und wenn da nicht viel drin steht, in Tonga beispielsweise gibt es jede Menge Riffe, die hat noch gar keiner jemals gesehen, weil die auch plopp einfach so entstehen. Ist vulkanisch, das kann halt mal passieren. Da gibt es ja auch manchmal Inseln, die sind 2 Monate da und dann sind sie wieder weg. Das ist alles immer noch ein bisschen Abenteuer, ja.
Sie hatten eben schon erwähnt, dass Sie Mitsegler hatten. Wie haben die zu Ihnen gefunden?
Ja, also ich mache das ja schon eine ganze Weile. Das heißt, ich habe auch ein paar Leute, die schon früher mit mir gesegelt sind. Das spricht sich dann rum. Gleichzeitig gab es aber auch richtig eine Agentur, die sich darum gekümmert hat, die zwar jetzt nicht viel Werbung geschaltet hat oder sonstige, aber wo man buchen konnte und dementsprechend gab es eine Anlaufstelle, auf die ich auch verweisen konnte. Es gab eine ganze Menge Medienberichte, wo dann darauf auch verwiesen wurde und so haben die Leute zu mir gefunden.
Und wie viele Menschen hatten Platz bei Ihnen an Bord?
Maximal 6 Gäste habe ich mitgenommen. Also es gab 4 Doppelkabinen, jeweils mit einem, ich nenne es richtig Badezimmer, obwohl man an Bord zwar Nasszelle sagt, aber eigentlich kam das dem gar nicht gleich, sondern es wurde dem nicht gerecht. Und es waren richtige kleine Badezimmer. Ja, das Schiff war schon sehr komfortabel.
Wie hat das Schiff überhaupt ausgesehen, so von seiner Ausstattung her?
15 Meter lang, 8 Meter breit, Aluminium, gelb lackiert, also sehr auffällig, konnte mich nirgendwo verstecken. Wie gesagt, 4 Kabinen mit jeweils Doppelbetten sozusagen, 1,60 bei 1,80 breite Betten und fast 2 Meter lang. Das ist für ein Schiff auch schon mal relativ groß. In der Mitte eines Katamarans finden wir den großen Salon, wo dann auch alle Platz finden, eine Navigationsecke und eine große Küchenzeile. Und hauptsächlich hat man sich aber im Cockpit aufgehalten. Das ist der Bereich, wo frische Luft und sowieso viel Platz und der Tisch, an dem wir gegessen haben. Ja, ist schon eine relativ große Plattform. Es gab in Frankreich mal einen Hafen, der hat mich nach Quadratmeter zahlen lassen. Das waren dann 120 Quadratmeter, die ich bezahlen musste.
Wohnfläche?
Nein, es ist theoretisch natürlich nicht alles Wohnfläche, aber es ist Platz im Hafen. Einiges an Decksfläche fällt dabei weg, die Trampoline beispielsweise vorne. Aber es bleibt doch schon einiges auch an Wohnfläche übrig, ja.
Darf man auf diesen Trampolinen hüpfen?
Ja, unbedingt. Alle, jeder, haben auch 1,80 Menschen Zugang. Kein Problem.
Also wir müssen uns das so vorstellen, diese Trampoline sind gespannt zwischen den beiden Rümpfen oder wo sind die dran aufgehängt?
Im Bug, also vorne, sind sie zwischen den Rümpfen und natürlich sind es keine typischen Trampoline, in denen extra noch so ein Hüpfgummi eingebaut wurde, sondern ganz normale Netze, aber man kann darauf auch ganz schön hüpfen, doch.
Wenn Sie nochmal sich erinnern an Ihre Mitsegler, waren das jetzt alles hochqualifizierte Segler? Musste man Scheine haben, um bei Ihnen mitsegeln zu können oder wie hatten die sich zusammengestellt?
Ganz unterschiedlich. Erstens je nach Strecke natürlich und Anforderungsgrad. Also es gab bestimmte Strecken, da habe ich gedacht, nee, jetzt jemanden mitzunehmen, der überhaupt nicht weiß, was auf ihn zukommt, das kann nicht gut gehen. Da habe ich das dann bei den längeren Strecken schon ganz explizit auch ausgewählt, wer meines Erachtens genug Erfahrung hatte, wer wusste, dass ihm das liegt und dass es auch Spaß macht, mal 2, 3 Wochen überhaupt auf See zu sein. Das ist nicht für jeden was. Es gab aber auch viele, viele Strecken, wo wir von Insel zu Insel gefahren sind und wo auch Leute, die noch nie auf einem Schiff waren, sich gut aufgehoben gefühlt haben. Und das ist das Schöne an diesem Schiff. Also damit konnte ich eben auch Leute fürs Segeln begeistern, die das vorher noch nie gemacht haben und die sich dann nicht abschrecken ließen von Schräglage oder von ganz viel nass und kalt und so. Nein, es war eigentlich sehr, sehr angenehm.
Es ist ja doch relativ eng auf einem Schiff, auch auf einem Katamaran. Und was macht man eigentlich, wenn man unter den Gästen, die man ja möglicherweise vorher auch nicht kennt, so einen richtigen Stinkstiefel hat?
Ja, das ist halt das Gute an einem Katamaran. Der ist doch immerhin fast zweigeteilt. Also man kann sich auch ein kleines bisschen besser aus dem Weg gehen. Natürlich gab es auch mal den einen oder anderen, mit dem man nicht so gut klargekommen ist und wo man sich dann mal ein bisschen Freiraum nehmen musste, um den Tag zu überstehen oder auch die gute Laune nicht zu verlieren. Aber das kam ganz, ganz selten vor. Die meisten Leute waren einfach ganz toll, weil sie auch natürlich begeistert sind von dem, was so neu und frisch und anders und sonnig und ach, einfach schön ist dann.
Erinnern Sie sich an eine Situation, wo Sie als Skipperin mal so richtig doch einen Streit schlichten mussten?
Nein, aber man merkt ja schon zu Anfang, wenn die Crew gut zusammenpasst oder wenn da irgendwas nicht so läuft, und dann muss man rechtzeitig anfangen, dass das nicht eskaliert und dass man dann auch Leute mal ein bisschen zur Seite nimmt und sagt, Mensch, pass auf, da ist das vielleicht nicht so ganz gut gelaufen und hier könnte man noch mal ein bisschen. Und dann kommt es natürlich darauf an, wie jemand das aufnimmt und ob er es umsetzt. Funktioniert nicht immer, aber ich versuche das so früh wie möglich.
Haben Sie das mal irgendwo gelernt oder ist das Intuition und Erfahrung?
Ich glaube, es ist Erfahrung. Also als ich angefangen habe, damit überhaupt Charterschiffe, also fremde Menschen an Bord zu haben, da brauchte ich für mich unbedingt auch eine Tür, die ich zumachen kann und mal meine Ruhe haben. Da habe ich ein ganz anderes, viel dickeres Fell natürlich bekommen über die Jahre. Das sind ja über 20 Jahre, die ich schon auch mit immer neuen Leuten segel. Und man kriegt dann schon klar eine Idee dafür, was funktioniert und auch eine Intuition, wer wozu passen könnte und wem welche Strecke liegt oder eben auch nicht, wem man was zumuten kann, wer belastbar ist, wer flexibel, teamfähig und so weiter. Funktioniert in der Regel ganz gut, nicht immer, aber meistens liege ich damit richtig.
Wo lagen Sie denn mal falsch?
Also es sind ab und zu Leute, die sagen, ach, damit habe ich gar kein Problem, ich fühle mich völlig teamfähig und ich kann mich gut anpassen. Und dann merkt man aber schon, und das sind natürlich dann auch verstärkt ältere Menschen, die eingefahrene Gewohnheiten haben, die sie doch nur schwer ändern können. Und wenn dann jemand kommt, der ganz anders ist, das stört dann und dann kann es auch schon mal zu Reibereien kommen.
Mareike Gur, Weltumseglerin, zu Gast im Talk auf NDR Info. Frau Gur, wie sind Sie an Segeln gekommen?
Ja, eigentlich durch meinen Vater, der, als ich Kind war, Strandkatamarane hatte. Da habe ich noch nicht so viel begriffen, aber ich bin immer mal mitgesegelt, hat mir Spaß gemacht. Aber wirklich als Mitseglerin. Und dann irgendwann, da war ich so um die 15, hat er den ersten Trimaran gekauft.
Ein Trimaran?
Er hat drei Beine. Also ein Kat hat zwei Rümpfe, ein Trimaran drei. Und wir sind auf der Ostsee gesegelt. Da hat er mich mitgenommen und es hat mir dann doch viel Spaß gemacht. Mein erster damaliger Freund war Segler und dann nahm das Ganze seinen Lauf. Und ich bin nicht mehr mit Vater angefahren, sondern eher dann mit seinem Schiff, aber ohne ihn.
Was macht Spaß am Segeln?
Oh, das ist ganz viel natürlich. Das ist das Zusammenspiel von Wind und Vorwärtsbewegung, also einfach auch den Wind zu nutzen. Bewegung insgesamt ist natürlich was ganz Wunderbares, auch auf dem Wasser zu sein, draußen, frische Luft, ganz weit weg von Stadt und Stink und Straße. Überhaupt den Wind zu spüren, das ist, glaube ich, ich kann das gar nicht richtig beschreiben. Ein Schiff zu lenken hat einfach so eine Dynamik. Ja, mir fehlen die Worte. Ich habe es so noch nie wirklich beschreiben müssen. Ist eine Leidenschaft, ganz klar.
Sie haben sich Musik ausgesucht für Ihren Besuch bei NDR Info. Was ist das für ein Titel und warum haben Sie den ausgesucht?
Das ist Otis Redding, Sitting on the Dock of the Bay. Und das beschreibt für mich so ganz schön diese Ruhe, diese Lässigkeit, dieses nicht hektische, nicht gestresste, nicht vorwärts denken, weiter, schneller, vorwärts, sondern ein, ja, das, was wir vielleicht als den karibischen Gedanken beschreiben.
Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes. Watching the ships roll in, and then I watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm just sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay. 'Cause I've had nothing to live for.
Otis Redding, Sitting on the Dock of the Bay, der Musikwunsch von Mareike Gur, Weltumseglerin. In dem Song geht es um das Thema in der Bucht am Hafen sitzen. Es gibt ja auch den Spruch, das Meer ist am schönsten vom Ufer aus. Welches waren denn wirklich gefährliche Situationen auf Ihrer Weltumsegelung?
Das werde ich natürlich häufig gefragt und eigentlich mag ich das Wort gefährlich nicht so gerne, weil das sind ja die Dinge, die wir vermeiden wollen. Aber klar gab es brenzlige Situationen. Beispielsweise Passdurchfahrten, die dann ein ganz spezifisches Timing brauchen, das nicht immer funktioniert. Weil wenn dann, bevor man so einen Pass, also eine Einfahrt in einen Riff ansteuert und da kommt dann plötzlich eine große, schwere Wolkenwand und die muss man abwarten, weil man ja sonst nichts sieht. Und danach stimmt dann einfach die Tide nicht mehr. Das heißt, der Strom hat es gekippt und steht gegen einen. Das sind dann schon so Situationen, wo mir auch mal die Knie geschlottert haben und wo ich dann froh war, drin zu sein. Oder aber Gewitter, durch die man manchmal durch muss, auch nicht sehr schön. Und natürlich auch immer wieder alle schnell wechselnden Winde oder plötzliche Böen, das ist etwas, was keinen Spaß macht. Eine Situation beispielsweise auch vor Anker, da hatten wir einen fetten Sturm Kokos Keeling mitten im Indischen Ozean, ein kleines Atoll. Und 50 Knoten am Ankerplatz, das ist schon ungewöhnlich, weil ein Ankerplatz ja eigentlich eine geschützte Ecke sein soll, wo wir uns ja hinter einer Insel oder in einer Bucht richtig ruhig hinlegen. Und in dem Fall hatte der Wind ein bisschen gedreht und kam genau übers Riff und von der falschen Seite. Keine schöne Nacht, da bin ich natürlich dann wach.
Und ist Ihnen da was weggeflogen in der Nacht?
Nein, wir sind ein kleines bisschen gerutscht mit dem Anker. Das ließ sich nicht vermeiden, weil als ich ankam, fing der Wind schon so an zuzunehmen, das wusste ich. Und ich konnte nicht weiter rein in die Bucht. Dementsprechend habe ich nur auf 6-7 Metern geankert. Das ist ja schon mal ganz schön und auch viel Sand. Aber unter mir, also ich stecke Kette, dann rutscht man ein Stückchen nach Achtern. Und unter mir kam dann irgendwann ein Korallenblock, sodass ich nicht mehr Kette geben konnte. Als ich hatte 40 Meter Kette draußen, das ist jetzt nicht wirklich wenig. Aber bei so viel Wind ist es natürlich dann doch etwas, also wir sind so 3-4 Meter gerutscht. Und am nächsten Tag habe ich mir dann doch einen anderen Platz nochmal gesucht, ein bisschen weiter drin.
Und haben Sie dann in die großen, verängstigten Augen Ihrer Mitsegler geguckt oder waren die ganze Zeit voller Vertrauen?
Nein, die haben besser geschlafen als ich, eindeutig. Ich glaube, für die ist das ja auch lange nicht so schlimm, denn hinter uns war Strand und nichts Gefährliches. Also wir hätten immer irgendwo wieder Boden unter den Füßen gefunden, aber mir wäre die Grundlage, also das Schiff, irgendwie kaputt gegangen. Dementsprechend ist es für mich immer eine größere Sorge. Aber klar, das ist für alle aufregend und jeder ist dann auch ein bisschen angespannt.
Und abgesehen von konkreten Situationen, auch so bevor Sie Ihre Weltreise angetreten haben, hatten Sie auch so irrationale Ängste, wo man im Nachhinein sagt, meine Güte, das war ja nun Huibu, das Schlossgespenst ist nichts dagegen.
Nein, ich glaube, ich bin schon jemand, der sich viel mit dem Thema beschäftigt hat. Ich habe ja schon fast 30 Jahre einfach grundsätzlich mit Segeln zu tun und da sammelt man ja auch viel an Geschichten, an Erfahrungen, auch vorher schon viel gesegelt. Aber es sind immer wieder neue Inseln, neue Situationen, Dinge, die man nicht kennt und wo man sich versucht, so viel wie möglich vorher zu informieren. Auch beispielsweise wieder die Pässe. Wenn ich vom den Marquesas zu den Tuamotus, als ich da 500 Meilen etwa, also ist man knapp 4 Tage unterwegs, ankommt, denke ich, okay, jetzt muss ich das erste Mal durch so einen Pass und sieht auf dem Navigationsgerät das AIS-Signal, das heißt das Signal eines anderen Schiffes innen drin. Klar, dann rufe ich den an und sage, Mensch, wie bist du denn hier reingekommen? Muss ich was beachten? Wie geht's am besten? Und der sagt, ja, kein Problem, halte dich einfach auf der 10-Meter-Linie und schön auf der Westseite und dann kommst du da gut durch. Ist man sehr viel beruhigter, als wenn man irgendwie eine ganz, ganz neue Situation auf sich zukommen sieht.
Sie sagen so lässig, dann rufe ich den mal eben an. Wie stelle ich mir das vor, auf hoher See?
Funk. Wir haben Funkgeräte, die gehen nur 20 Meilen etwa. Im 20-Meilen-Radius können wir andere Schiffe anfunken und das ist natürlich was Tolles. Es ist rein Schiffsfunk im Endeffekt.
Und der Vorteil an dem AIS ist, dass da auch zu erkennen ist, wie das Schiff heißt, also Frederika, und dann können Sie über Funk sagen, hallo Frederika, bitte sprich
genau.
Mit mir.
Genau, das mache ich auch häufiger mit Containerfrachtern, die so auf meiner Route liegen, wo ich nicht genau weiß, ob die jetzt irgendwie einfach geradeaus weiterfahren oder was die vorhaben. Und dann kann ich sie wirklich mit Namen anrufen. Dann können sie nicht mehr sagen, oh, ich habe dich nicht gehört, sondern sie sind gemeint und sie müssen dann auch antworten, tun das auch in der Regel. Und da sie auf offener See ja auch verpflichtet sind, einem Segler auszuweichen, würde ich es natürlich nie drauf ankommen lassen. Aber ich will vorher sicher gehen, dass sie das auch tun und wissen. Und dann rufe ich die an und die freuen sich häufig, schnacken ein bisschen mit einem, haben ja auch Langeweile da draußen.
Und hatten Sie manchmal das Gefühl, dass Sie als Skipperin jetzt anders behandelt werden, als möglicherweise ein Skipper behandelt wird?
Also es gibt natürlich noch häufig Überraschung, weil es doch sehr, sehr selten ist, leider. Ich wünsche mir, es wären mehr Frauen auf dem Wasser, auch in verantwortlichen Positionen. Aber eigentlich war es immer eine positive Begegnung. Manchmal gab es schon so, die Machos dieser Welt haben mich dann nicht gesehen, haben erstmal den Mann gesucht und gefragt, wo ist denn der Skipper? Aber wenn das einmal klar war, dann war es fast durchweg positive Resonanz. Nee, das war immer schön.
Sind Sie jemals mit Ihren Sprachkenntnissen irgendwie an Grenzen gestoßen?
In Brasilien, ja. Die Brasilianer sprechen tatsächlich irgendwie nur ihre eigene Sprache, fast nur. Da komme ich mit meinem Englisch überhaupt nicht weiter. Das war echt schwierig. In Indonesien war es auch nicht immer so leicht. Da hat man auch nicht so häufig Leute gefunden, die Englisch sprechen. Ich spreche ganz gut Französisch, das hilft sehr. Und Englisch eigentlich ziemlich gut. Und insofern bin ich, glaube ich, vergleichsweise gut, ganz gut durchgekommen. Ja.
Nochmal zurück zu der Phase der Planung. Auf welche Gefahren an Bord haben Sie sich eingestellt? Stichwort auch beispielsweise, was machen Sie eigentlich, wenn Sie krank werden?
Ja, das ist auf den großen Touren mit das Wichtigste, dass man, wenn man ja tatsächlich 2 bis 3 Wochen ohne Hilfe von außen vorbeugen muss, was könnte passieren? Das Erste ist natürlich, ganz profan, habe ich genug Proviant und Wasser dabei. Das muss gesichert sein und da muss auch Eventualitäten müssen natürlich auch ausgeschlossen werden.
Was hatten Sie denn als Proviant dabei?
Naja, alles Mögliche, aber davon Tonnen, ne? Also ungeheuer viel. Ich habe zum Beispiel in Panama, bevor wir losgefahren sind, 18 Einkaufswagen eingekauft und aufs Schiff gebracht. Ja.
Was war da drin? Schokoriegel oder?
Nur Schokolade natürlich, Grundnahrungsmittel. Ohne Schokolade kann ich gar nicht überleben, aber das geht in den Tropen nicht, weil die schmilzt ja. Und der Kühlschrank ist jetzt nicht so groß, dass man da so viel reinstopfen könnte. Nein, es ist ganz viel Dosen, Backup natürlich, aber auch, ich weiß nicht, 50, 60, 80 Liter Haarmilch, Getränke ohne Ende, Sirup häufig, weil das viel leichter ist mitzunehmen als jetzt irgendwie ganze Getränke. Pasta, Reis, Ketchup, Senf, alles, was man so die nächsten 6 Monate braucht und auf den kleinen Inseln fast gar nicht nachkaufen kann. Also wenn, dann zu horrenden Preisen und in sehr geringer Auswahl. Und insofern versucht man alles. Das fängt ja an bei Marmelade und man kann sich gar nicht vorstellen, was da zusammenkommt, ist viel.
Und wenn schon die Verpflegung kompliziert ist, wie hat dann Ihr Erste-Hilfe-Köfferchen ausgesehen?
Auch etwas umfangreicher, ja. Ich habe da eine ganz gute Ausrüstung mitgenommen, auch vorbeugend, was Reanimation beispielsweise betrifft, glücklicherweise nie eingetreten. Aber man muss sich selbst helfen plötzlich. Und das ist etwas, wenn man nicht Mediziner ist, davor habe ich schon viel Respekt. Und ich bin froh, dass nie wirklich was Ernsthaftes passiert ist.
Ich habe mal so kleine Selbsthilfe-Kits gesehen für das Thema Zahnschmerzen. Da alleine hatte ich schon wenig Lust drauf. Wie sieht sowas aus?
Ja, wenn es sein muss, bleibt einem ja gar nichts anderes übrig, als auch selber mal Wunden zu nähen oder Zähne zu ziehen. Das geht ja gar nicht anders. Was soll ich tun, wenn ich mitten auf dem Ozean bin und einer meiner Segler plötzlich ein Problem hat? Das Gute ist, wir haben mittlerweile auch Satellitentelefone und oder zur Not E-Mail. Und dann kann ich also an Land auch medizinische Hilfe anfordern. Das ist schon ein großer Fortschritt und da kann ich dann tatsächlich ja Diagnosen, auch Ferndiagnosen versuchen zu erhalten, zu beschreiben, was das Problem ist, wo es brennt und dann kann er an Land, an Fachmann das beurteilen und mir Hilfestellung geben. Heißt noch nicht, dass er die Operation für mich durchführt, aber es sind schon ganz gute Möglichkeiten.
Sie sind über 4 Jahre insgesamt unterwegs gewesen. Sind Sie zwischenzeitlich auch mal krank geworden?
Fast gar nicht. Das ist das Gute, wenn man auf See ist, fliegen da keine Viren rum, da sind keine Menschen, die irgendwelche Erkältungen einschleppen. Schön warm ist es außerdem. Nein, eigentlich bin ich immer nur krank gewesen, wenn ich mal kurzzeitig in Deutschland war.
Achso, Sie haben Ihre Reise unterbrochen.
Ich bin einmal im Jahr zur Messe nach Düsseldorf gefahren, um dort auch von meiner Reise zu berichten. Und ein bisschen Turnberatung mache ich dort auf der Messe, also auch ein kleines bisschen Geld zu verdienen. Und natürlich, um meine Familie mal kurz zu sehen. Das waren immer so Mini-Stippvisiten und dann bin ich wieder zurück. Denn es gab auch immer einmal im Jahr einen Werftaufenthalt für das Schiff, damit das Unterwasserschiff erneuert, also sprich neu Anstrich bekommt, verschiedene Reparaturen getätigt werden konnten. Also sowieso eine kleine Winterpause.
Ich würde gerne nochmal zurückkommen auf den Punkt Routenplanung. Es hat in letzter Zeit wieder an Aktualität gewonnen, ein Thema, das man schon als vergessen ansah, Stichwort Piraterie. Haben Sie Ihre Routen auch danach ausgerichtet, wo es möglicherweise ein gewisses Entführungsrisiko gab?
Na klar, man ist als Segler auf so einer Tour immer damit befasst zu sehen, wo ist es jetzt einfach, nicht so einfach, gefährlich, wo ist das Risiko einschätzbar und wo kann man sich gar nicht hintrauen. Und es gibt bestimmte Gebiete, da darf man momentan einfach nicht langfahren.
Welche sind das?
Das sind für mich die Philippinen bzw. gewisse Bereiche in Asien, jetzt nicht ganz allgemein die Philippinen, aber klar bestimmte Ecken. Das sind auch in der Karibik ganz kleine, umrissene Gebiete, in die ich mich nicht traue. Venezuela, natürlich das Rote Meer, ganz klar, reines Krisengebiet momentan. Und so gibt es Ecken, die meidet man und versucht, sie ganz klar zu umgehen.
An wessen Empfehlungen orientieren Sie sich da? Auswärtiges Amt, Seglerkreise, wer ist da für Sie die Referenz?
Nichts gegen das Auswärtige Amt, aber das sind eigentlich immer die, die zuletzt davon tatsächlich berichten. Und das ist da, die Segler-Community ist da sehr viel schneller. Da gibt es ganz viel, was gepostet oder, jetzt reden wir mal nicht von Fake News, sondern das sind dann tatsächlich wahre Begebenheiten und untereinander. Da hilft das Internet, spricht sich das schnell rum, was jetzt gerade wieder wo. Und manchmal sind es einfach nur einzelne Personen auf einer Insel, einer, der falsch gepolt ist und eine Gefahr darstellt und dann meidet man die Insel.
Es gibt in Seglerkreisen erbitterte Diskussionen über die Frage Feuerwaffen an Bord, ja oder nein. Wie stehen Sie dazu?
Ganz klar pazifistisch. Bei mir kommen keine Waffen an Bord. Ich wüsste nicht, ob ich im Notfall damit umgehen könnte. Ich wüsste nicht, ob ich die richtigen Entscheidungen treffen könnte. Ich wüsste auch nicht, ob sie missbraucht werden könnten. Nein, Waffen nehme ich auf keinen Fall in die Hand.
Es gibt noch einen anderen potenziellen Gefahrenherd, der nach subjektiver Wahrnehmung eher mehr geworden ist. Stichwort Umweltverschmutzung. Dinge, die durchs Wasser treiben, bis hin zu verloren gegangenen Containern. Wie nehmen Sie dieses Risiko wahr und wie haben Sie sich dagegen gewappnet?
Ich sehe es nicht wirklich als Gefahr. Natürlich die Container schon. Das war früher immer mein größter Albtraum, tatsächlich auf einen treibenden Container zu fahren. Das hängt ein bisschen davon ab, was für ein Schiff ich unterm Hintern habe. Beispielsweise mit einem Katamaran, der nicht untergehen kann. Das ist schon mal ein geringeres Risiko. Mit einem Aluminiumschiff auch noch mal besser als mit einem GFK-Schiff. Ich habe keinen Container unterwegs gesehen. Natürlich trifft man Müll, ja. Und es ist auch ziemlich traurig, gerade zu sehen, was da an den Stränden anschwemmt, an Plastik. Aber das ist jetzt keine Gefährdung in dem Sinne für uns. Sicherlich für Seevögel und die Meeresbevölkerung, aber nicht für uns.
Zu Gast bei NDR Info der Talk, Mareike Gur, Weltumseglerin. Frau Gur, wenn wir nochmal zu den schönen Tagen auf See kommen, wie sieht denn eigentlich so ein Tagesablauf an Bord aus? Wie kann ich mir das vorstellen?
Oh, schon unterschiedlich. Das kommt drauf an, wo man ist. Aber am liebsten ist es mir, aufzustehen und vor dem ersten Kaffee schon mal ins Wasser zu springen. Das bedeutet, ich liege an einem schönen Ankerplatz in einer Bucht, wo ja nicht so viel los ist und wo das Wasser klar und sauber ist, was meistens der Fall ist, zumindest in den Gebieten, wo ich unterwegs war. Und dann setzt man irgendwann nach dem Frühstück die Segel und fährt zur nächsten Insel. Oder aber man macht sich auf, einen Ozean zu überqueren und ist auch mal 2 Wochen unterwegs. Dann ist der Tagesablauf natürlich ein bisschen anders, weil wir in Wachen eingeteilt leben dann.
Das bedeutet?
Das bedeutet, dass jeder an Bord eine gewisse Zeit ja auf Wache ist, das heißt verantwortlich oder zumindest Aufmerksamkeitspflicht hat, zu überwachen, was passiert gerade. Und dann in der Freiwache schlafen kann oder eben was zu essen vorbereiten. Und das ist ein ganz anderer Rhythmus, weil man nicht einfach nur so in den Tag hinein leben kann, beziehungsweise die Zeit keine Rolle spielt, sondern wenn man eine Wache hat, dann sind das 3 Stunden. In meinem Fall habe ich das versucht, immer auf 3 Stunden zu beschränken. Und dementsprechend muss man sich dann seinen Tag ein bisschen anders einteilen.
Das ist der Tag. Und wie ist die Nacht? Was kann man nachts auf einem Schiff sehen, hören?
Ja, also es ist ja nicht so, dass man ständig unterwegs ist und die meisten Nächte, die man an Bord verlebt, tatsächlich eher vor Anker liegt als auf See ist. Aber wenn man auf See ist, ist es schon was ganz Besonderes, denn dann ist um einen rum ja Duster, Finsternis oder Mond und man sieht die Wellen. Vor allen Dingen sieht man aber verdammt viele Sterne und zwar so viel mehr, als wir in unserer Stadt hier überhaupt jemals sehen können. Das ist schon toll. Ich liebe die Nächte, weil das auch die Zeiten sind, die ich ganz für mich habe. Also meine Nachtwache, da ist kein anderer da, der mich irgendwas fragt oder der irgendwas will oder ich bin ganz für mich und mit dem Schiff dann natürlich auch die Aufmerksamkeit, die man dem Schiff entgegenbringt, ist auch nochmal eine andere, denn man sieht nachts weniger, man muss auch deutlich mehr aufpassen, man muss schon zusehen, dass alles gut läuft und das ist wunderschön.
Wie viele Schattierungen von Blau kennen Sie inzwischen?
Oh, bestimmt 5000. Ja, Blau ist nicht nur deswegen meine Lieblingsfarbe, weil ich Seglerin bin, sondern es ist einfach für mich die schönste Farbe. Es ist alles Mögliche von Türkis, also in Grüntönen bis über grau-blaue Töne, unheimlich viele. Tiefes Wasser ist sehr viel dunkler, dunkelblau bis schwarz schon fast. Und flaches Wasser ist eben sehr viel heller bis hin ins Grüne. Ganz toll.
Welche Tiere haben Sie unterwegs gesehen?
Ganz, ganz, ganz viele. Ich fange mal an auf den Galapagos-Inseln, wo man sich vorstellen kann, da kommt schon mal alles zusammen. Seehunde lagen bei uns auf der Plattform, Heckplattform, haben sich da gesonnt. Und zwar ständig, also nicht normal, sondern immer.
Die kommen dann und klettern auf das Boot, oder?
Ganz genau, ja. Die bleiben da auch liegen und ruhen sich da aus. Und wenn man die nicht weiter reinlassen möchte, muss man sich schon echt was überlegen, damit die nicht ankommen.
Sind die neugierig oder hungrig? Oder?
Die suchen sich einfach einen schönen sonnigen Platz, wo sie nicht gestört werden. Und man darf natürlich nicht zu nah an sie ran. Das sind schon wilde Tiere, die gegebenenfalls wahrscheinlich auch beißen würden, wenn man sie jetzt verschreckt. Erstmal flüchten sie wahrscheinlich. Aber sie fauchen auch, wenn man jetzt sich ihnen zu doll nähert. Und deswegen habe ich dann ab und zu abgespannt, habe versucht, da irgendwelche Eimer hinzustellen und zu sagen, nee, bitte nicht, weil wenn sie länger an Bord sind, stinken sie natürlich ungeheuerlich. Aber niedlich sind sie trotzdem. Und unter Wasser sind sie auch ganz, ganz spannend. Mit ihnen zu schnorcheln und zu tauchen macht total Spaß. Da sind sie sehr neugierig und super verspielt und auch sauschnell. Also wahnsinnig, die sind total toll. Ja, ohne Ende Schildkröten, Haie.
Haie?
Jede Menge Haie, ganz viele, ja. Wunderschöne Tiere. Und absolut faszinierend elegant und in der Regel auch überhaupt nicht gefährlich. Die meisten sind ja viel kleiner als wir oder zumindest ein bisschen kleiner und haben eher Angst vor uns. Ein Hai, der jetzt so groß ist wie ich, flößt mir schon ein bisschen Respekt ein. Aber wenn man weiß, dass sie nur dann gefährlich sind, wenn sie hektisch werden, wenn sie Beute suchen, wenn sie Blut riechen, dann kann man sie auch mit ganz anderen Augen sehen. Und ich sehe sie als wunderschöne Tiere.
Und hatten Sie auch die Versuchung, mal ein Tier mit nach Hause zu bringen? Manche Menschen bringen sich ja aus dem Spanienurlaub einen Hund mit oder so, haben Sie manchmal gedacht, so?
Nein, also dazu sind es auch zu exotische Tiere, die bei uns gar nicht überleben würden. Und da bin ich, glaube ich, auch eher dafür, die Tiere dort zu lassen, wo sie hingehören.
Wenn Sie unterwegs auf dem Pazifik waren und so an Ihre Heimat gedacht haben, an Hamburg gedacht haben, was haben Sie denn da besonders vermisst jetzt an Hamburg?
Also natürlich ganz klar meine Familie und meine Freunde, das ist das, was, wenn man so weit weg ist und so lange weit weg ist, am meisten fehlt. Das Schmuddelwetter habe ich nicht vermisst, ganz klar. Also wenn ich jetzt rausgucke und das graue, regnerische Hamburg sehe, dann kann ich da doch gerne wieder drauf verzichten. Aber es war schon toll, also auch nach Hamburg reinzusegeln, dann zum Abschluss meiner Reise. Und die Skyline ist einfach toll und die Elbe ist wunderschön. Und diese, wie ich finde, großartige neue Elbphilharmonie. Freue ich mich sehr darüber, dass das jetzt geklappt hat und es ist schon meine Heimat, ganz logisch.
Wie war denn der Empfang, der Ihnen bereitet worden ist?
Spannend, also es fing eigentlich ja schon in der Nordsee an, dass die ersten Freunde auf irgendwelchen Inseln warteten, dass ich mal kurz anhalte und mit ihnen feiere. Die DGZRS, Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger, ist ein Partner von mir, mit denen ich eine Kooperation gemacht habe. Die haben mich dann auch in Norderney empfangen und dann gab es in Glückstadt, in Cuxhaven, überall schon die ersten Empfangskomitees. Aber in Hamburg standen dann über 100 Freunde und Familie auf der Pier oder sind auch mit dem Boot rausgefahren, mir entgegengefahren. Das war unglaublich.
Wie sah diese Zusammenarbeit mit der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger aus?
Ich habe ein kleines Sammelschiffchen mitgenommen an Bord um die Welt. Das hat auch geblockt, also von unterwegs berichtet, wie das denn ist, mit mir zu segeln und wo überall wir waren.
Wie ist es mit Ihnen zu segeln?
Ich glaube, es war relativ positiv, was das Schiffchen berichtet hat. Also das, was ich gelesen habe, war nicht so schlimm. Aber vielleicht war da auch zwischen den Zeilen was ich gar nicht gelesen habe. Nein, es hatte einen guten Platz an Bord, ist umhegt und umpflegt worden und hat auch viel Aufmerksamkeit natürlich bekommen von den Menschen, die ich besucht habe auf den verschiedenen Inseln und hat viel Spaß gemacht. Ich habe so einfach auch versucht, ein kleines bisschen noch Aufmerksamkeit auf die Arbeit, die diese unglaubliche Institution oder Vereinigung da verrichtet, zu lenken. Und es ist etwas, was einem selber auch ganz viel Sicherheit gibt, wenn man auf See ist, zu wissen, da ist ein Netzwerk, was im Notfall helfen kann. Und zwar auch in schlimmen Wetter, in Situationen, die man selber nicht mehr beherrscht, gegebenenfalls. Die fahren raus, wenn es uns schlecht geht. Und deswegen, ja, will ich da unbedingt auch weiter helfen, wenn es irgendwie geht.
Mareike Gur, heute Gast bei NDR Info, Weltumseglerin. Wenn Sie, die Sie auch als Segellehrerin teilweise tätig sind und auch Kurzreturns machen, auf Menschen gucken, die man tatsächlich als Freizeitskipper wahrnimmt, als Amateursegler, wo würden Sie denken, gerade beim ersten großen Turn passieren so die meisten Fehler?
Beim ersten großen Turn, also die meisten Dinge passieren, weil sich Leute überschätzen. Und deswegen bin ich großer Verfechter davon, erstmal mitzusegeln, erstmal zu lernen bei anderen und nicht gleich ein eigenes Schiff oder auch nur ein Charterschiff zu nehmen und selber loszufahren, sondern erstmal mit Menschen, die es kennen, die es können, losfahren und Situationen erleben. Und zwar nicht eine, sondern ganz, ganz viele. Denn das ist ja Erfahrung. Erfahrung ist das, was Wissen ist und das ausmacht, dass jemand weniger Fehler macht. Dinge besser einschätzen kann. Also mitsegeln, bis man sich wirklich selber sicher genug ist, das Schiff auch im Griff zu haben.
Und woran würden Sie als erstes merken, wenn jemand das Schiff nicht im Griff hat?
Oh, das sind ganz viele Situationen. Das hängt aber ja auch von der Person selber ab. Also manche Leute können alles wissen und schon ganz viel gesegelt sein und werden trotzdem viel zu nervös und haben dann eine Situation gegebenenfalls nicht im Griff. Das Schwierigste tatsächlich ist immer noch Küstennähe, Hafeneinfahrten, Manövrieren unter Motor, bei Seitenwind, solche Dinge. Oder eben auch plötzlich Bruch und gerissene Segel oder kurz schnell aufkommende Wettersituationen, die man nicht einschätzen kann oder auf die man schnell reagieren muss. Dann merkt man schon, ob jemand ein bisschen Routine hat oder nicht.
Verschiedene Menschen machen unter verschiedenen Vorgaben Rekordversuche, auch im Sport, auch im seglerischen Bereich. Unter anderem ist die Niederländerin Laura Dekker mit 14 Jahren gestartet zu einer Weltumsegelung. Was halten Sie von solchen Projekten?
Ich glaube, dass Alter nicht zwangsläufig Erfahrung oder eben keine Erfahrung bedeutet. Es gibt auch Menschen mit 60, da fragt keiner und die sind viel weniger fähig als so eine 14-Jährige. Sie wusste ganz genau, was da auf sie zukommt. Ich will es nicht zwangsläufig unterstützen, aber ich finde es jetzt auch nicht grundlegend falsch, denn Erfahrung und Wissen hängt nicht zwangsläufig mit dem Alter zusammen.
Was werden Sie jetzt, wenn Sie in Hamburg wieder sind, als nächstes in Angriff nehmen, zu Wasser oder zu Land?
Jetzt erstmal den Winter über leider zu Lande. Ich bin dabei, mein Buch vorzubereiten bzw. fortzuschreiben. Ich bereite Vorträge vor, also ich möchte auch ein bisschen davon weitergeben, was ich gesehen habe, meine Bilder zeigen und ein bisschen von den Geschichten erzählen. Das heißt, es ist eine Vortragsreihe, die jetzt im Februar startet und auch noch ausgeweitet wird. Ich möchte auch bis in den Süden damit versuchen zu kommen bzw. den Menschen ein bisschen was von meiner Reise zu erzählen. Dann wird es auch wieder Turns geben, na klar, erstmal auf anderen Schiffen, verschiedenen Schiffen in der Ostsee, im Mittelmeer, in der Karibik. Und ja, ich hoffe dann irgendwann auch wieder auf große Fahrt zu gehen. Aber das dauert noch ein bisschen.
Was heißt dann große Fahrt?
Pazifik, immer wieder Pazifik. Für mich ist das der schönste Ozean.
Manchmal so, wenn Sie einen schwachen Moment haben, Sie sind eigentlich ja eher eine Weltenbummlerin. Haben Sie dann nicht manchmal diese Frage so, oh, wovon soll ich im Alter leben? Wie soll das später mal werden? Oder ist das was, wo Sie sagen, das war es mir wert oder das schiebe ich weg?
Das war es mir ganz klar wert, aber natürlich kann ich das nicht wegschieben. Nein, ich muss mich da schon ein kleines bisschen mehr drum kümmern. Das ist auch einer der Gründe, warum ich jetzt zurück bin. Ich muss mich ein kleines bisschen darum nicht sorgen, aber zumindest daran denken, dass es auch noch ein Leben gibt, das nicht mehr auf dem Schiff stattfindet und das dann auch ein bisschen mehr Geld vielleicht fordert. Also bin ich jetzt dabei, meine Kasse wieder aufzufüllen, aber ich bin kein Mensch, der große finanzielle Rücklagen braucht, sondern grundsätzlich minimal leben kann.
Wenn Sie noch mal ganz an den Anfang Ihrer Weltumsegelung gehen, gab es eigentlich so einen bestimmten Punkt, wo Sie gesagt haben, so, dass wie viele andere Menschen habe ich das im Kopf, aber anders als andere Menschen mache ich jetzt mal Nägel mit Köpfen und fahre jetzt mal los. Gab es so einen Auslöser?
Ja, es gab eine Situation, wo ich mir ganz klar sagen musste, ich weiß nicht genau, wie lange ich noch leben werde. Also das sind immer unschöne Situationen, wo man Menschen verliert und plötzlich feststellt, dass man selber auch nicht unsterblich ist. Und dann muss man klar denken, ja, was mache ich mit meinem Leben? Mache ich das Richtige? Mache ich genau jetzt auch das Richtige? Oder kann ich was besser machen? Und ich glaube ganz fest daran, dass man dafür selbstverantwortlich ist, wie glücklich man ist und was man mit seiner Lebenszeit anstellt. Und dementsprechend nicht warten, bis ich dann irgendwann mal ganz viel Geld habe und mir ein eigenes Schiff kaufen, sondern jetzt umsetzen. Weil es gibt ja viele Möglichkeiten zu segeln. Das muss ja nicht das eigene Schiff sein. Man kann mitsegeln, man kann sich so wie ich ein Schiff ausleihen. Man kann anderen helfen, ein Schiff irgendwo hinzubringen. Es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten.
Sie hatten angeführt, dass Sie gesagt haben, Sie sind eher offen begrüßt worden als Skipperin, aber grundsätzlich trifft die Beobachtung ja zu, dass es mehr segelnde Männer als segelnde Frauen gibt. Woran liegt das?
Ja, leider. Ich möchte das unbedingt ändern. Ich bin auch sehr dafür, dass es mehr Frauen auf dem Wasser gibt. Ich glaube, es wird besser, aber langsam, nur sehr langsam. Und es ist vielleicht auch etwas Grundlegendes, was ich nicht gerne bestätige, aber Frauen sind weniger daran interessiert, Verantwortung zu übernehmen, sind vorsichtiger, wollen natürlich nicht so gerne Fehler machen. Männer probieren eher mal was aus. Und das hindert sie dann gegebenenfalls daran, auch solche Positionen zu übernehmen.
Und wo, denken Sie, wäre da ein Lösungsansatz?
Selbstvertrauen, das ist das, was, glaube ich, den Schlüssel gibt. Das heißt, ausbilden und jede Frau, die merkt, Mensch, das ist ja gar nicht so schwierig und das macht Spaß, auch Verantwortung zu übernehmen und ist nicht nur angstmachend, da geht es vorwärts und da habe ich auch Spaß dran und ich möchte gerne mehr Frauen, so viel Selbstvertrauen auch am Ruder, auch in Skipperpositionen auf den Weg geben, dass wir mehr werden.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.